Reisen.
Mit Heike Sikoni, hallo. Ja, und in Domradio Reisen, da machen wir uns heute auf zur grünen Insel, so wird sie auch genannt, nach Irland. Ja, ein Land, das schroff und schön ist, voller Landschaft, Geschichte und Mythen. Wir folgen heute unter anderem den Spuren des Nationalheiligen St. Patrick und wir reden auch über die berauschenden Seiten Irlands. Und das ist nicht nur die Landschaft, das ist auch das Bier, das Guinness. Schön, dass Sie mitreisen. In Domradio Reisen beginnen wir heute mit einem drastischen Kapitel in der Geschichte Irlands. Zum 100. Mal begeht Irland in diesem Jahr nämlich die Gedenkfeiern zum Osteraufstand im Jahr 1916 in Dublin. Damals stürmten irische Nationalisten das Hauptpostamt. Es war der Anfang vom Ende der britischen Besatzung, aber auch die Quelle neuer Spannungen.
Irische Männer und Frauen, wir verkünden hiermit den Besitzanspruch des irischen Volkes auf Irland und auf die uneingeschränkte Kontrolle über die Geschicke Irlands auf Souveränität und deren Unantastbarkeit. Die lange Vorenthaltung dieses Rechts durch ein fremdes Volk und eine fremde Regierung hat all diese Rechte nicht ausgelöscht, noch kann es jemals ausgelöscht werden, außer durch die Vernichtung des irischen Volkes.
Auf den Stufen des Dubliner Hauptpostgebäudes verliest Patrick Pearse die irische Unabhängigkeitserklärung. Es ist Ostermontag, der 24. April 1916, der Beginn der Osteraufstände, die Irland für immer verändern werden. Pearse und die 6 Mitunterzeichner der Erklärung ahnen nicht, dass sie 10 Tage später tot sein werden. Seit knapp 2 Jahren steht Großbritannien im Krieg. Über 170.000 Iren sind in die britische Armee eingetreten, Tausende sterben im Kampf für König und Vaterland. Doch immer noch gelten die Iren als Bürger zweiter Klasse. Dublin hat die elendsten Slums in Großbritannien. 1913 ist es zu einem 6-monatigen Generalstreik, dem sogenannten Dublin Lockout, gekommen. 1916 wollen Patrick Pearse von der Unabhängigkeitsbewegung Irish Volunteers,
um die gemeinsamen Rechte und Freiheiten aller Menschen in Irland aufrechtzuerhalten.
Und die zahlenmäßig kleinere Partei der Irish Citizen Army unter der Führung des Gewerkschaftlers James Connolly die Freiheit durchsetzen. Der Ostermontag scheint gut gewählt. Die Offiziere der britischen Garnison verbringen diesen Tag traditionell beim Pferderennen. Die 1200 Rebellen unter Pearse und Connolly besetzen strategisch wichtige Punkte in der Stadt, darunter das Hauptpostamt und das Gerichtsgebäude Four Courts. Die Erstürmung der britischen Garnison im Dublin Castle und des Waffenlagers der Armee im Phoenix Park schlägt dagegen fehl. Die Briten reagieren. Die ersten Soldaten, die die Aufständler unter Feuer nehmen, sind Einheiten der Royal Dublin Fusiliers. Iren kämpfen gegen Iren. Gegenüber den gut ausgerüsteten Einheiten der Armee, die Briten schicken sogar ein Kanonenboot den Fluss Liwy hinauf, das Ziele in der Innenstadt beschießt, und die erdrückende Übermacht haben die Rebellen keine Chance. Am 6. Tag des Aufstandes, am Morgen des 29. April, kapitulieren Pearse und Connolly bedingungslos. Fast 500 Menschen, darunter 280 Zivilisten, sind bei dem Aufstand ums Leben gekommen. Die Innenstadt von Dublin gleicht einem Trümmerfeld. Die Anführer des Aufstandes, darunter die 7 Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, werden in Schnellverfahren zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ihre Leichen werden in einem Massengrab auf dem Militärfriedhof Arbour Hill verscharrt. General John Maxwell, der den Aufstand niedergeschlagen hat, ist sich sicher:
Diese Iren werden mit ihrer Sentimentalität die Gräber in Märtyrerschreine verwandeln.
Maxwell behält recht. Das brutale und willkürliche Vorgehen der Briten nach dem sogenannten Easter Rising schweißt die Iren zusammen. Aus den Irish Volunteers und der Irish Citizen Army bildet sich die IRA, die Irisch-Republikanische Armee. Sie kämpft unbarmherzig gegen die britischen Besatzer. James Connolly hat er sich am Ostermontag 1916 morgens von seiner Tochter verabschiedet.
Wir haben zwar einen Krieg geplant, und das hier ist nur eine Geste, doch sei es drum. Besser ein Schlag gefolgt von einer Niederlage als gar kein Schlag. Man wird sich noch an diesen Tag erinnern.
Auch Connolly sollte Recht behalten. 6 Jahre später, 1922, wird nach einem Bürgerkrieg der irische Freistaat, der Vorgänger der heutigen Republik Irland, ausgerufen.
Edgar Schnicker hat uns erzählt über den irischen Osteraufstand 1916 in Dublin. Ein Moment in der Geschichte, der das Land verändert hat. Und im nächsten Beitrag berichten wir über einen anderen wichtigen Moment in der Geschichte Irlands, der wesentlich unterhaltsamer ist. Sie hören Domradio Reisen. Jedes Jahr am 17. März ist ganz Irland im Ausnahmezustand, dann nämlich, wenn St. Patrick's Day ist. Die Iren feiern ihren Schutzpatron, den heiligen Patrick. Gefeiert wird weit über die Landesgrenzen hinaus. Viele Iren leben ja über viele Länder verteilt und eine der größten Feiern zum St. Patrick's Day findet zum Beispiel Jahr für Jahr in München statt, wenn Zehntausende zusammenkommen in einer Parade ganz in Grün. Die Münchner Fußballarena, die sonst in Rot oder Blau erstrahlt, je nachdem, ob dann Bayern oder 1816 München spielt, wird sogar extra in Grün getaucht. Wir wollen jetzt aber mal mehr wissen über diesen heiligen St. Patrick. Matthias Friebe beginnte seine Spurensuche in der irischen Stadt Downpatrick am Grab des Heiligen.
Ein großer Stein markiert die Stelle, an der sich das Grab befinden soll. Patrick ist in den Stein geritzt. Es ist keine in Form gegossene Grabplatte, eher ein Stein, an dem auch die Witterung ihre Spuren hinterlassen hat. Direkt neben dem Grab steht die anglikanische Kathedrale von Downpatrick, eine von zwei Bischofssitzen der Diözese Down and Drawmore. Jahr für Jahr wird hier der St. Patrick's Day mit einem großen Gottesdienst und einer Prozession gefeiert. Ein paar Meter unterhalb der Kathedrale und des Grabes, die auf einem kleinen Hügel liegen, befindet sich das Patrick's Center, wo wir von Dr. Tim Campbell, dem Museumsleiter, begrüßt werden.
Wenn wir von Irland als dem Land der Heiligen und der Gelehrten reden, dann ist Patrick der erste Heilige und auch der erste Gelehrte. Die schriftlich fixierte irische Geschichte beginnt mit Patrick.
Es fällt schwer, historisch Gesichertes über den heiligen Patrick zu sagen. Legenden kreisen viel um seine Person. Die zuverlässigsten Angaben lassen sich aber wohl aus seinen eigenen Schriften, zum Beispiel seiner Confessio, entnehmen.
Wenn er über sich selbst schreibt oder spricht, dann bezeichnet er sich nicht als in Irland Geborener, sondern als jemand, der aus Südwales oder dem Südwesten Britanniens kommt. Er ist geboren in dem Ort Benaventa Bernier. Sein Vater und sein Großvater waren Kleriker.
Während uns Tim Campbell durch die Ausstellung führt, in der man viel über Wirken und Leben des Patrick erfahren kann, erzählt er uns von der enormen Bedeutung, die der heutige Nationalheilige für Irland hat.
Wir sehen ihn nicht nur als historische Person, sondern als Vorbild, der Menschen zusammenbringt. Wer könnte besseres Vorbild sein als jemand, der aus Britannien kommt und Patron der Iren wird?
Mit 16 Jahren wurde Patrick, oder Patricius, wie er wohl ursprünglich hieß, von plündernden Iren aus seiner Heimat verschleppt und zu einem Sklaven. Trotz des schweren Lebens in der Knechtschaft begann er, die Menschen in Irland zu lieben. Während dieser Zeit arbeitete er wohl als Schafhirte. Ein Engel, der ihm im Traum erschienen sein soll, forderte ihn aber nach etwa 6 Jahren in der Versklavung zur Flucht auf. Sie gelang ihm. Die nächsten Jahre verbrachte Patrick in einem Kloster in Frankreich, wo er zum Priester ausgebildet wurde. Und wieder war es ein Engel, der seinem Leben eine entscheidende Wendung brachte.
In seinen Träumen erschien ihm ein Engel, der ihm auftrug, nach Irland zurückzukehren. Er tat es und kam in den Norden Irlands. Seine Mission begann hier in Downpatrick.
Patrick gründete Klöster, Schulen und Kirchen im ganzen Land und war bis zu seinem Tod als Missionar tätig. Tausende Iren bekehrte er zum christlichen Glauben. Doch nicht nur Religion brachte er den Iren, sondern auch Bildung. Von jetzt an wurden Geschichten niedergeschrieben und nicht mehr nur mündlich überliefert. Hier in Downpatrick, wo der heilige Patrick auch begraben ist, kann man sich ihm auf vielfältige Weise nähern. Aufwendig gestaltet, mit Videos und Audios aufbereitet, kann man im Patrick Center eintauchen in die Geschichte des Heiligen.
Was wir hier machen in der Ausstellung? Wir interpretieren Patrick nicht, wir lassen ihn zu Ihnen sprechen. Was Sie hören, ist die erste irische Geschichte. Sie überlebt im Book of Armagh, das im Trinity College in Dublin liegt.
Zum Ende der Ausstellung führt uns Tim Campbell in einen kleinen Kinosaal. Auf einer hochmodernen 180-Grad-Leinwand bietet ein Film noch einmal die Möglichkeit, dem Schutzpatron des irischen Volkes nahe zu kommen.
Prähistorische irische Legenden sprechen von einem rechtschaffenen Mann, der seine Feinde zerstreute, der Licht in die Dunkelheit brachte.
Mit professionell und aufwendig produzierten Bildern wird die Lebensgeschichte noch einmal erlebbar. Dazu kann man auch die malerischen Landschaften Irlands auf eindrucksvolle Art und Weise bestaunen. Am Ende des Films lädt uns Tim Campbell dann noch auf einen kurzen Ausflug ein. Wenige Kilometer vor dem Städtchen Downpatrick liegt Saul, der Ort, an dem die erste Kirche Irlands zu finden ist, gegründet vom heiligen Patrick.
It's a very simple space.
Es ist ein sehr einfacher Ort. Hier gibt es ein sehr berühmtes Buntfenster. Es zeigt Patrick, wie wir ihn uns vorstellen. Aber wir denken, er war etwas anders. Die irische Nationalfarbe ist nicht grün, sondern blau. Blau für den Bischof. Patrick trägt einen blauen Bischofsornat.
Hier in Seoul bekehrte Patrick einen mächtigen Clanführer, so sagt es die Legende, der ihn eigentlich für einen Räuber hielt. Von ihm erbat der heilige Patrick ein Stück Land, um eine Kirche zu bauen. Daher leitet sich auch der Name Seoul ab. Hier feierte Patrick nicht nur seine erste, sondern auch seine letzte Messe. Hier soll er auch am 17. März 461 gestorben sein.
Matthias Friebe hat uns mitgenommen auf Spurensuche in Irland an zwei ganz wichtige Orte im Leben des heiligen Patrick.
Ja, und in Domradio Reisen sind wir heute unterwegs auf der grünen Insel im Atlantik. Wir reisen heute durch Irland und Reisen macht bekanntlich durstig. Deshalb gönnen wir uns gleich mal einen Schluck Bier, akustisch jedenfalls. Mein Name ist Heike Sikoni, hallo.
Auch wenn wir uns ja manchmal als die Biernation fühlen, haben auch andere Länder eine traditionsreiche Braukultur. Irland zum Beispiel, da gibt es eine äußerst lebhafte Bier- und Pubkultur, die ganz eng mit einem Namen verbunden ist, Guinness. Und da haben wir mal unseren Ludwig Schiefer eingeladen, der hat sich nicht nur in Sachen Irland schlau gemacht, er kennt sich auch aus in Sachen Bier. Das passt ja wunderbar zusammen. Hallo Ludwig.
Hi.
Ja, was ist Irland denn genau für eine Biernation?
Na, eine sehr bewusste Biernation, wie die Deutschen eben auch. Und das Guinness ist sozusagen ein beispielhafter Name für die gesamte Kultur. De facto ist die Bierszene da sehr intensiv, sehr groß, wird aber allerdings auch zum großen Teil von der Guinness-Brauerei besessen. Mittlerweile haben die sich überall eingekauft, wo immer man auf einen interessanten Namen, sei es Kilkenny beispielsweise, trifft. Man wird wieder feststellen, die Firma Guinness ist trotzdem immer dahinter. Sie hat sich im Wesentlichen, also die gesamte Szene, unter den Nagel gerissen. So beherrschend ist der Markenname, der aber auch für das typische irische Bier steht sozusagen. Und es ist interessant, wenn man also in die Stadt kommt, dann ziehe ich immer gerne einen Vergleich hier zu meiner Heimatstadt Köln. Wenn man nämlich in Köln aus dem Hauptbahnhof kommt, was sieht man da? Natürlich unseren Dom hier aus dem Fenster raus, sieht man ihn auch. Wenn man in Irlands Hauptstadt Dublin aus dem Hauptbahnhof Euston rauskommt, dann sieht man zunächst mal keine Kirche, sondern für mich einen Vatikan des flüssigen Goldes. Ja, so sind halt die Iren, da kann man ein bisschen drüber lachen. Aber eben, es ist die berühmte Guinness Brauerei. Die steht nämlich direkt in der Nähe von diesem Hauptbahnhof Euston Station. Es geht also um den Gründer Arthur Guinness. Der hat sich dieses Grundstück ausgesucht in dem Stadtteil St. James Gate, so heißt das da draußen. Und damals, 1759, als er die Brauerei angesiedelt hat, hat er einen cleveren Trick angewandt. Er war nämlich sehr vorausschauend, jedenfalls was den Erfolg seines Bieres betraf. Er hat den Grund und Boden, auf dem diese Brauerei da in St. James Gate steht, für sage und schreibe 9000 Jahre gepachtet. Also war er von seinem Erfolg sehr, sehr überzeugt.
Da ist ja auch noch ein bisschen was übrig von den 9000 Jahren. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist ein Erfolg. Was macht denn den Erfolg dieses Bieres aus?
Ja, also ich umfasse das oder gebe es mal so in einem Stichwort weiter. Es ist halt Irland in flüssiger Form für mich. Guinness ist ein Starkbier, das zum Kippen zu schade ist, sage ich immer. Man muss es wirklich genießen. Man genießt einen Schluck, schließt die Augen und versetzt sich damit automatisch in den grandiosen Landschaftsbereich des irischen Westens. Ich lande meistens immer im traumhaften Connemara. Das ist eine wunderschöne Landschaft bei Galway, so aus Lochs zusammengesetzt, Küsten- und Fjordlandschaften, wunderschön. Aber wenn man, wie gesagt, also einen Schluck genießt und die Augen schließt, sofort ist man da.
Aber ist es denn warm in Connemara? Guinness ist doch eigentlich ein relativ warmes Bier, oder?
Es ist, na, schlabberig, sagen wir es mal auf Kölsch. Es ist nicht sehr super gekühlt. Und, aber darum geht es ja nicht. Also der irische Westen ist ohnehin sehr mild. Also insofern stimmt
Passt das wieder?
Die Biertemperatur durchaus mit der Landschaft ein wenig überein. Der Westen Irlands übrigens hängt am Golfstrom. Dadurch ist es da auch nie kalt. Und das ist das Schöne an der Landschaft. Aber auch nie zu heiß. Das ist wieder die andere schöne Seite. Kommen wir mal zurück auf das, worüber wir hier eigentlich reden wollen, nämlich Guinness. Es ist wie gesagt ein Starkbier, ich sagte es eben schon, ein sogenanntes Stout. Seine Typenbezeichnung ist aber eigentlich Porter in England und in Irland. Eigentlich dummes Wort, Gepäckträger heißt das ja eigentlich. Und zwar deswegen, weil die Gepäckträger in London, der Legende nach zumindest, sehr angetan von diesem Bier waren. Und dadurch ist dieser Name Porter entstanden für das Guinness-Bier. Es ist stark malzig, deshalb kommt diese dunkle Farbe zustande, die man allseits kennt und macht einen ganz groben, dicken, cremigen Schaum obendrauf, Schaumhaube. Also wirklich das typische Stilmittel des Guinness-Bieres. Und wie man diesen auch optischen Genuss zaubert, das ist ein besonderes Ritual und das muss man auch lernen. Ich habe es mir in der Brauerei in Dublin selbst antrainieren lassen. Auf dem Gelände der Brauerei am St. James Gate, von dem ich eben schon sprach, gibt es nämlich so eine Art Betriebsmuseum. Das ist das Guinness Storehouse. Ein unbedingtes Muss in Dublin, muss man unbedingt gesehen haben im Rahmen einer Städtetour. Wenn man da nicht gewesen ist, war man nicht in Dublin, würde ich mal sagen. Und dieses Storehouse, dazu gehört eben auch ein Kurzseminar zum fachkundigen Zapfen eines Pints vom Guinness-Programm. Und dieses Storehouse, das ist aber auch ganz interessant, ist eigentlich, ich schon sagte, ein Betriebsmuseum. Es dokumentiert auf 7 Stockwerken, wie Bier entsteht und welche Zutaten dazu, wo wachsen und vor allen Dingen, wie man es auch vermarktet. Ganz interessant sind die ganzen Werbeslogans der Guinness-Brauerei da durchzustudieren. Es gibt viele Memorabilia, die man da sehen kann. Sogar ein kleiner Transport- und Werkszug ist da ausgestellt, der früher auf dem Brauereigelände rumfuhr und dann so die Transporte vom einen Haus zum anderen erledigte. Und es gibt auch den legendären Tresor von Arthur Guinness. Der hat nämlich da drin den Originalsamen des Hopfens aus den benachbarten Wicklow Mountains aufbewahrt, damit dieser wichtige Bestandteil des schwarzen Goldes Guinness niemals verloren geht.
Und man kann ja da auch lernen, wie man Bier zapft. Und da wollen wir uns jetzt schon mal drauf freuen, weil das erzählst du uns dann nach der Musik. Wir sind ja heute in Domradio Reisen unterwegs in Irland und da sind wir gerade gelandet in Dublin in einem Guinness Storehouse und da kann man einen Kurs machen, wie man Bier braut und Ludwig Schiefer hat da das Zapfen gelernt. Wie geht denn das Guinness Zapfen?
Es ist ein bestimmtes Ritual, ich habe es eben schon angedeutet. Und zwar kommt das sozusagen als krönender Abschluss nach dieser Betriebsmuseumstour. Das Storehouse ist ein Betriebsmuseum und dokumentiert, wie Guinness Bier entsteht, wie Bier generell entsteht. Und geht über 7 Stockwerke dieses Gebäude, bis man dann im obersten 7. Stock ankommt, im Storehouse, in der sogenannten Gravity Bar. Und da kommt dann eben dieser krönende Abschluss der Museumstour, eben dieses Zapfritual. Da ist eine Hostess an einer kleinen Theke und die macht es einem einmal vor und dann muss man das vor Publikum nachmachen. Man lässt dieses Pint, also ungefähr ein halber Liter ist das, langsam volllaufen am Kränchen. Wohlgemerkt, das Glas muss dabei in 45 Grad Winkel gehalten werden. Wenn man das nicht macht, dann wird man von allen Iren ausgelacht. Also das ist schon mal zum Nummer 1 der Vorschriften, die man zu beachten hat, wenn dieses Ritual losgeht. 45 Grad schräg halten und dann läuft das Bier da rein. Durch diesen intensiven cremigen Schaum, der dabei entsteht in dem Glas, wird das Glas aber dann sehr schnell voll. Und jetzt kommt das Entscheidende. Man muss genau 119,5 Sekunden warten, bis sich diese Schaumkrone dann gesetzt hat. Und wehe, man macht das eine Sekunde zu lang, dann lacht man sich da alles tot.
Also muss man dann zählen oder gibt es ein kleines Öhrchen?
Ein kleines Öhrchen, da an der Theke war ein kleines Öhrchen, das man genau sehen konnte. Also jetzt bin ich dran, jetzt hat sich das so weit gesetzt, jetzt kann man weitermachen. Denn dann darf man nachgießen und dann wird das richtig gehende Pint dann auch so voll, wie es dann sein muss. Also wir würden in Deutschland sagen, bis zum Eichstrich sozusagen. Und das Schöne ist eben, dann darf man dieses Pint, das gehört mit zum Eintritt, mit zur Eintrittsgebühr, darf man selber trinken. Und man genießt also sozusagen das, was man da im besten Sinne als Gastwirt, als kundiger Gastwirt richtig gezapft hat, in sanften kleinen Schlückchen. Das ist übrigens ganz interessant, weil das oben hoch eben auf dem 7. Stock ist, ist da in dieser Gravity Bar alles voller Fenster. Man hat also einen wunderschönen Rundblick rund um Dublin. Man genießt also sozusagen das Bier und die Stadt in einem Aufwasch, sei es optisch, sei es geschmacklich.
Ist ja auch besser, wenn man da einen guten Ausblick hat, weil wenn du den so einen halben Liter in kleinen Schlucken trinkst, wie lange brauchst du denn dann dafür?
Ach, man kann das durchaus ausdehnen auf eine halbe Stunde, wenn man das schön langsam macht. Es gibt so viel rund zu gucken und das, ich sagte eben, zum Kippen zu schade ist das Guinness Bier. Es ist eigentlich ein Genussmittel, was zusammen mit der Gesamtschau von Dublin ideal zusammenpasst. Nicht umsonst heißt der Werbespruch ja eben Guinness is good for you.
Mhm. Wie kommt man denn da hin? Kann da jeder einfach nur hingehen oder muss man sich anmelden?
Nee, also das ist wirklich wie ein großes Museum. Da ist immer ein irrer Betrieb. Also man kann da durchaus sofort kommen, wie sie sind, aber hingehen. Was ich nicht raten würde, mit einer Stadtrundfahrt dahin zu fahren, die kostet sehr viel Geld. Das geht auch dann sehr kurz, weil die einen sozusagen drängen jetzt, um eine halbe Stunde später fährt der Bus wieder weiter. Fahren Sie ruhig individuell dahin, da fährt die Straßenbahn, die Stadtbahn, die neue, mehr oder weniger vors Haus. Das ist die Red Line, die die beiden Hauptbahnhöfe von Dublin verbindet, Dublin Euston und Dublin Connolly. Und mit dieser Straßenbahn, Bim Bim, die durch Dublin fährt, hat man auch einen schönen Blick rundum, so eine Art erste kleine Stadtrundfahrt gleich verbunden. Und dann ein paar Schrittchen von der Haltestelle St. James Gate ist man dann im Guinness Storehouse.
Und hast du denn dann auch die, sagen wir mal, die Pub-Szene ein bisschen getestet und geguckt, ob die wirklich alle da auch noch Guinness trinken oder trinken die was anderes?
Ja, ich sagte ja eben, also es gibt verschiedene Biersorten irischer Art, die im Zweifel aber alle aus der Firma Guinness oder so kommen. Das Bier ist natürlich das elementare Stück Irland in flüssiger Form, wie ich schon sagte. Das ist der elementare Dreh- und Angelpunkt einer jeden Pub-Tour, die sehr stimmungsvoll sein kann. Gerade wenn man in Dublin in Temple Bar ist, so heißt der Bezirk südlich des Liffey.
Hört sich verrucht an.
War es auch früher mal, tatsächlich. Und dann hat die Dubliner Stadtverwaltung da mal dieses total runtergekommene Viertel zum schönen Ausgeh- und Vergnügungsviertel umgebaut. Und da ist wirklich eine Kneipe neben der anderen, eine Pub neben der anderen. Aus jeder klingt irische Volksmusik. Je nachdem, wo in welcher Laune man gerade ist, geht man da rein und dann wieder raus, genießt da sein Pint und in der nächsten dann mit einer anderen Musik.
Ludwig Schäfer hat uns auf den Geschmack gebracht. Wenn nicht auf Guinness, dann aber doch auf Dublin und sich einfach mal anzugucken, wie dort Bier gebraut wird. Ich danke dir sehr dafür. Und wir sind heute in Domradio Reisen ja unterwegs in Irland und da hat Daniel Hauser natürlich auch einen Titel aus Irland für uns bereitgestellt und den kennen Sie wahrscheinlich alle.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Der Musiker Prince galt als jemand, der ein geradezu verschwenderisches musikalisches Schaffen an den Tag gelegt hat. Sein Paisley Park in Minneapolis war nicht nur ein riesiger Studiokomplex, sondern auch ein Wohnhaus. Kurze Wege vom Bett zum Instrument und zum Aufnahmeknopf. Unmengen an Songs schlummern noch unveröffentlicht auf Bändern, Festplatten und auf Notenpapier. Und er hat nicht nur für sich selbst komponiert, sondern diversen Kollegen Songs zugeliefert. Sheila E., Madonna, No Doubt. Für die Bengals und sogar für Miles Davis hat er geschrieben. Andere haben sich Songs angenommen, die Prince zuvor schon einmal selber eingespielt hatte. Alicia Keys zum Beispiel oder am prominentesten sicherlich die Irin Sinéad O'Connor. Von dem Song Nothing Compares to You hatte man bis 1990 nur als eingefleischter Prince-Fan etwas mitbekommen. Und so wurde dieser Titel dann zu dem Hit für Sinéad O'Connor, die im Video die ganze Zeit ungeschnitten in Großaufnahmen zu sehen ist und schließlich noch Tränen vergießt. Nothing Compares to You, geschrieben von Prince, gesungen von Sinéad O'Connor.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose.
Mit Heike Sikoni, hallo ja, und in Domradio Reisen sind wir heute unterwegs auf der Grünen Insel. Wir nehmen Sie heute mit nach Irland. Da leben auf rund 70.000 Quadratkilometern gut 4,5 Millionen Einwohner, die für ihre Landschaft berühmt sind, ihre Landschaft lieben. Und in dieser Landschaft findet man auch Spuren der Christianisierung bis heute. Gleich unser Thema in Domradio Reisen. So, und wir gehen jetzt weit zurück in der Geschichte, ins 4. und 5. Jahrhundert, in die Zeit, als die Christianisierung Irlands begonnen hat. Heute kann man an einigen Stellen auf der Insel Zeugnisse aus dieser Zeit finden. Zwei ganz besondere Orte wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Zwei Orte, die nicht nur aus historischer Sicht wahre Schätze bieten, sondern die auch landschaftlich überzeugen und versprochen gute Fotomotive garantiert. Der erste Ort ist Monasterboice, knapp eine Stunde nördlich von Dublin gelegen. Dort findet sich eine alte Klosterruine aus dem 5. Jahrhundert, gegründet vom heiligen Bute, einem Schüler des heiligen St. Patrick. Nach ihm ist die Anlage auch benannt. Nach einem großen Brand im Jahr 1098 wurde sie aufgegeben, der Friedhof wird aber heute noch benutzt. Bekannt ist die Anlage für ihren Rundturm, der bis heute steht, und drei Sandsteinkreuze aus dem 9. Jahrhundert. Wolfgang Lolis, Reiseleiter für das Bayerische Pilgerbüro, beschreibt ihn so.
Diese Kreuze galten ursprünglich nicht, um Grabstätten zu markieren, sondern um heilige Stätten zu markieren. Es gab immer auf jeder Anlage vier Kreuze. In dem Fall haben wir hier ein Südkreuz. Wir haben dort vorne noch ein Westkreuz, das sehen Sie, sehr hoch, über 7 Meter ist es hoch. Und da haben wir ein Ostkreuz dort zur rechten Seite. Und dann fehlt noch das Nordkreuz, was es auch mal gab, ist aber inzwischen verloren gegangen. Jede Anlage hatte immer 4 Kreuze und diese Kreuze markierten eine heilige Stätte. Zwischen den Kreuzen war der heilige Kern.
Und das Westkreuz der Anlage ist mit 6,5 Metern Höhe übrigens das größte in Irland. Wir entdecken eine Menge Bilder auf dem Kreuz. Es finden sich allerlei biblische Motive, darunter die Taufe Jesu, aber auch David mit dem Kopf Goliaths oder Moses, der das Wasser aus dem Felsen schlägt.
Wir sehen hier oben eine Abbildung von Jesus am Kreuz, wie man sie im frühen Christentum nie dargestellt hat. Auf diese Art und Weise, komplett entblößt, also unbekleidet, noch nicht mal einen Lendenschutz. Und an den Füßen gefesselt, ist einzigartig. Gibt es nicht eine, also zumindest nicht bekannt, eine zweite Darstellung in dieser Art.
Und noch beeindruckender als Monasterboys ist die zweite Anlage, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Das ist Clonmacnoise, rund 150 Kilometer weiter im Landesinneren. Direkt am größten Fluss der Insel gelegen, am Shannon, findet sich dort eine einzigartige Klosteranlage aus dem 6. Jahrhundert. Auf dem weitläufigen Gelände wurden auch in den folgenden Jahrhunderten bis ins 17. Jahrhundert immer wieder neue kleine Kapellen und Kirchen errichtet, die letztendlich die Gesamtanlage ergaben. Clonmacnoise wurde zu einem geistlichen und geistigen, aber auch handwerklichen Zentrum Irlands. Viele noch heute bekannte Schriftstücke weisen auf die Bedeutung des Klosters hin. Reiseführer Wolfgang Lullis über ein kleines Gebäude auf der Anlage und den Ursprungsort von Clonmacnoise.
Genau hier soll Mitte des 6. Jahrhunderts der heilige Ciaran und der Prinz Dermot die erste Kirche gebaut haben, aus Holz natürlich. Und im 10. Jahrhundert wurde dann diese Holzkirche durch dieses Gemäuer hier ersetzt. Der Grund, warum wir zu wissen glauben, dass tatsächlich hier die erste Kirche stand, ist, weil man unter dieser Kirche, Tempel Ciaran heißt es übrigens, unter Tempel Ciaran hat man die Gebeine vom heiligen Ciaran gefunden. Und wir glauben zu wissen, dass es die Gebeine vom heiligen Ciaran ist, weil man hat seinen Krummstab dort gefunden. Und der Krummstab ist ganz klar wiederzuerkennen, der wurde in frühen christlichen Manuskripten wurde er festgehalten.
Spannend an diesem Ort ist auch, dass die Iren viele Jahrhunderte bis in die heutige Zeit sehr starken Glauben mit der Kirche verbunden haben. Das ist auch der Grund, warum das Gemäuer zum Teil in sich zusammengestürzt ist.
Bevor diese Platten dort angelegt wurden, da sind die einheimischen Landwirte hier hingekommen, haben dort Erde weggenommen und haben diese Erde in die 4 Ecken ihrer Felder gestreut, weil sie sich davon reiche Ernten bzw. fruchtbare Herden versprachen. Und das ist dann so weit gegangen, dass das Gemäuer anfing, in sich zusammenzukippen. Und dann ist man hingegangen und hat diese Platten eingelassen.
Und 1979 übrigens hat Papst Johannes Paul II. Bei seinem Irlandbesuch auch Clonmacnoise besucht. Ein kleiner Pavillon mit Altar zeugt noch von seinem Besuch. Es war ein historischer Tag für die Insel. Hier wurde nämlich bis dahin sonst höchst unüblich in Irland ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Und unsere letzte Station auf der Reise durch Irland führt uns auf einen Berg, der als Gipfel der Inspiration als heiliger Ort verehrt wird. Er steht in der Nähe der kleinen Stadt Westport, ein konisch geformter Berg, auf dem der Nationalheilige St. Patrick einst gefastet haben soll und der jedes Jahr viele tausende Besucher anzieht. Der Croagh Patrick wird oft als wichtigster Wallfahrtsort der Grünen Insel genannt. Für fromme Iren ist es fast eine Pflicht, am letzten Wochenende im Juli mit dabei zu sein beim traditionellen Aufstieg. Und zwar am Sonntag, den die Iren Reek Sunday nennen oder auch Girlandensonntag.
Majestätisch thront er über dem Meer, streckt sich kegelförmig dem Himmel entgegen. 764 Meter ist er hoch, der heilige Berg der Iren, der Croagh Patrick, der auch den Beinamen The Reek trägt, der Rauch.
Wir stehen hier gerade am Fuß des Croagh Patrick in County Mayo im Westen von Irland. Und es ist der letzte Sonntag im Juli. Und zusammen mit 20.000 oder so anderen Pilgern werden wir jetzt den heiligen Berg Irlands besteigen.
Sagt Anna. Bevor sie die Schnürbänder ihrer Wanderschuhe festzieht, muss sie sich erst noch ein unerlässliches Utensil zulegen.
Ich verkaufe hier Stöcke an die Pilger. Die braucht man wirklich, wenn man den Croagh Patrick hoch will. Es ist teilweise so rutschig auf den Geröllfeldern da oben, dass man es ohne Pilgerstab kaum schaffen kann.
Steven weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er selbst den Croagh Patrick schon viele Male erklommen. Heute bleibt er unten und sieht den Massen dabei zu, wie sie sich langsam Stück für Stück den Berg hochschieben. Von hier unten sehen sie ein bisschen aus wie Ameisen. Das Ganze hat übrigens eine uralte Tradition.
Früher wurde der Berg schon von den Kelten verehrt. Und das war der Gott Luke. Und deshalb ging man an dessen Tag am 1. August. Und das wurde jetzt halt seit der Christianisierung Irlands in den Juli verlegt.
Beim Stichwort Christianisierung kommt jetzt der Nationalheilige der Iren ins Spiel, St. Patrick. Im 5. Jahrhundert soll er 40 Tage lang auf dem Gipfel des Berges gefastet haben.
Und dessen gedenkt man halt an diesem Tag. Der Anfang des Pilgerwegs wird dadurch bezeichnet, dass eine weiße Statue von Patrick hier steht, als Bischof mit Bischofsstab und Mitra. Und wenn man die Pilgerfahrt ganz ernst nimmt, dann muss man jetzt auch auf bestimmten Stationen Gebete sprechen. Zum Beispiel hier an der Statue muss man dreimal sie umschreiten, rechtsrum, immer der Sonne entgegen. Und dabei eine bestimmte Anzahl von Ave Maria sprechen. Und man hat eine ganz tolle Sicht hier auf die Clew Bay, wo 365 Inseln sind. Eine für jeden Tag des Jahres. Und von hier aus hat man noch eine tolle Sicht. Wenn wir jetzt leider gleich anfangen zu steigen, werden wir allerdings in der Wolke sein.
Und los geht es. Männer und Frauen, Kinder und Alte, alle sind sie auf den Beinen. Mit Rucksack oder ohne, in Regenjacken, meist mit festem Schuhwerk an den Füßen. Allerdings läuft manch einer auch barfuß, so wie Runny.
It's actually not as bad as you think.
Es ist nicht so schlimm, wie man denkt, wirklich. Es tut schon ein bisschen weh, wenn man mit den Zehen gegen die Steine stößt. Aber ich hätte es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Es ist das erste Mal, dass ich mitlaufe und das wollte ich halt gleich barfuß machen.
Schließlich ist das hier kein Spaziergang zum Spaß, sondern eine Wallfahrt zu Ehren des heiligen Patrick. Bergsteigen der Buße halber um des Betens willen. Michael bringt es auf den Punkt.
Es ist eben eine Pilgerschaft. Wir machen das zur Buße und hoffen, dass es unseren Körpern und unseren Seelen gut tut.
Manche Pilger murmeln beim Gehen ununterbrochen Gebete vor sich hin. Einige halten Rosenkränze in den Händen. Andere wiederum sind ins Gespräch vertieft. Es wird geschwiegen und gelacht und währenddessen wird der Pfad langsam immer unwegsamer.
Wir sind jetzt kurz vor der Geröllhalde, vor dem letzten Stück vor dem Gipfel. Das ist das Schlimmste an dem ganzen Anstieg, weil es extrem steil ist und man kaum noch Fuß fassen kann. Ja, und die hat mittlerweile schon die Beine schon ziemlich weh. Und ja, der Atem bleibt uns mittlerweile auch etwas weg. Aber wir kämpfen uns jetzt auch weiter. Noch eine Stunde vielleicht, dann sind wir oben. Ja, wie man hört, ist es ziemlich windig. Und die Leute sehen mittlerweile auch ziemlich schon fertig aus, die uns entgegenkommen.
Und in der Tat, langsam geht es ans Eingemachte. Anna und die anderen müssen sich jetzt Schritt für Schritt über die Steine vortasten. Es hat angefangen zu regnen. Die Geröllbrocken unter den Füßen sind rutschig und wackelig. Jeder muss aufpassen, dass er oder sie nicht stürzt und andere mit nach unten reißt.
Ja, wir sind jetzt gerade auf der Geröllhalde. Wie man vielleicht im Hintergrund hört, fallen Leute um. Es ist extrem rutschig. Es ist nicht besonders schön. Und ohne die Stöcke würden wir wirklich nicht hochkommen. Das ist unmöglich. Und leider kann man jetzt mittlerweile von der schönen Bucht unter uns wirklich gar nichts mehr sehen, weil wir sind mitten in den Wolken. Man sieht gerade noch die Menschen vor einem und das war's.
Aber es nützt ja nichts. Croke Patrick will erklommen sein. Und so laufen die Leute weiter, immer weiter und weiter und weiter. Dann endlich ist es geschafft.
So, wir sind jetzt endlich auf dem Gipfel und sind, wie Sie hören, ziemlich außer Atem. Wir sind ziemlich erleichtert, aber leider müssen wir gleich nochmal die Geröllhalde zurückgehen. Und deshalb freuen wir uns erst, wenn wir das geschafft haben.
Jetzt aber erstmal verschnaufen, ausruhen, in den Nebel schauen.
Und hier ist eine kleine Kapelle oben auf dem Berg, wo jetzt alle halbe Stunde Messe gehalten wird. Und eine lange Schlange von Leuten, die zur Beichte anstellen, weil das eigentlich dazu gehört. Und nochmal müssen die Leute auch dreimal um das Bett von St. Patrick laufen, wo er 40 Tage lang übernachtet hat.
In der Kapelle wird an diesem besonderen Sonntag pausenlos gesungen, gebetet und Gottesdienst abgehalten. Viele der Menschen hier oben sind klatschnass, vom Regen und vor Anstrengung. Sie stehen in Gruppen zusammen, schöpfen neuen Atem, trinken dampfenden Tee aus Thermoskannen und die allermeisten haben glänzende Augen.
Es ist absolut toll, hier hochgekommen zu sein. Ich habe 3,5 Stunden gebraucht und jetzt fühlt es sich sehr, sehr gut an. Ich bin hier hochgekommen, um für andere zu beten. Mein Vater hat Krebs und ich wollte hier oben ein Gebet für ihn sprechen.
Für kranke Verwandte gebetet hat auch Bernard. So langsam will er sich jetzt auf den Rückweg machen.
Dieses Mal hat es ein bisschen geregnet, aber es war nicht so schlimm. 2,25 Stunden habe ich bis oben gebraucht. Runter schaffe ich es, denke ich, in 1,5. Ich bin trainiert. Ich komme schon zum 37. Mal hierher.
Alle Jahre wieder, sagt Bernard, überkommt ihn dann beim Abstieg ein Gefühl großer Dankbarkeit. Und Gott sei Dank, das klingt auf Irisch so.
Thanks be to God.
Ein ganz besonderes spirituelles Erlebnis, eine Wallfahrt auf den heiligen Berg der Iren, den Croke Patrick. Hilde Reginita hat uns mitgenommen. Ja, und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. Ich danke fürs Mitreisen und sage Ihnen auch schon mal, wo in der nächsten Woche die Reise hingeht, und zwar in die Natur. Es wird gewandert, unter anderem im Schluchtensteig, im Schwabenland, im Böhmerwald oder auch im Nationalpark Bayerischer Wald. Ich sage tschüss, machen Sie es gut. Mein Name ist Heike Sikoni.